Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mein Name ist Michael Groth, willkommen bei Aus den Archiven. Wir beenden heute unsere Reihe über die Weimarer Republik mit einer Erinnerung an die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Anlässlich der Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, seiner Vorläuferorganisation der SPD im Jahr 1863, würdigte der RIAS 100 Jahre später die Rolle der Sozialdemokraten, vor allem zwischen 1919 und 1933. Die sogenannte Große Sendung wurde erstmals am 18. Mai 1963 ausgestrahlt. Das von Hanno Krämer verfasste Feature erzählt mit O-Tönen und Zitaten nicht nur die Geschichte einer Partei, es beschreibt zugleich, warum die erste deutsche Demokratie scheiterte und was sich daraus lernen lässt.
Am 28. Januar 1918 rufen Berliner Arbeiter den Generalstreik als Protest gegen den Russland auferlegten Siegfrieden von Brest-Litowsk gegen die Militärdiktatur für die Demokratisierung aus. Über 1 Million Arbeiter in allen Großstädten des Reiches folgt der Parole. Ludendorff verhängt den verschärften Belagerungszustand, ordnet Massenverhaftungen und Einberufungen der Arbeiter an und lässt Großbetriebe unter militärische Aufsicht stellen. Die Mehrheitssozialisten Ebert und Scheidemann treten der Streikleitung bei, um den Ausstand zu beenden.
Als der Krieg militärisch verloren war und nur ein Wechsel des Regimes Deutschland verhandlungsfähig machen konnte, setzte Ludendorff durch, was er bislang mit aller Energie verhindert hatte: die parlamentarische Regierungsform, das allgemeine Wahlrecht für Preußen und eine neue politische Führung. Am 3. Oktober 1918 bildete Prinz Max von Baden eine Regierung mit Vertretern der Reichstagsmehrheit, also des Zentrums, repräsentiert unter anderem durch Erzberger, der Fortschrittspartei und der Mehrheitssozialisten. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wurden die vaterlandslosen Gesellen für regierungsfähig befunden. Das System, das sie einst unter Ausnahmerecht gestellt hatte, rief sie in der Stunde seines Untergangs zur Hilfe. Philipp Scheidemann und der Gewerkschaftsführer Gustav Bauer waren die ersten Sozialdemokraten in einer deutschen Regierung. Ludendorff trat zurück.
Durch eine Revolution von oben wurde, 70 Jahre nach der misslungenen bürgerlichen Revolution von 1848, das parlamentarische System hergestellt. Aber die Revolution von unten sollte noch folgen, mit der in der Geschichte typischen Verspätung vieler Revolutionen, die in einem Augenblick beginnen, da das niederzureißende Gebäude bereits von selbst zusammenzubrechen beginnt. Als in den letzten Oktobertagen die Kriegsflotte Befehl erhält, auszulaufen, reißen Matrosen das Feuer unter den Kesseln weg. Sie wollen an keinem Unternehmen zur Fortsetzung des Krieges mehr teilhaben. 600 Matrosen der Kriegsschiffe Thüringen und Helgoland werden verhaftet. Die Angst vor Todesurteilen lässt die übrigen Mannschaften die Flucht nach vorn antreten. Sie besetzen die Stadt Kiel und bilden zusammen mit den Werftarbeitern, Soldaten und Arbeiterräte. Ein Aufruhr ohne politische Organisation und Ziele. Aber ein Beispiel, das bei den Soldaten überall im Reich Schule macht.
Am 7. November muss die bayerische Monarchie der Republik weichen. Und am 9. November schwemmt auch über die Reichshauptstadt die revolutionäre Flut. Hier freilich vorbereitet und erwartet von den sozialistischen Betriebsobleuten und dem Spartakusbund. Am Mittag des 9. November stellen die Mehrheitssozialisten ihre Mitwirkung an der Regierung ein. Reichskanzler Prinz Max verkündet eigenmächtig die Abdankung des Kaisers und übergibt sein Amt dem Führer der Mehrheitssozialisten Friedrich Ebert. Nachmittags um 2 erscheint Scheidemann in einem Fenster des Reichstagsgebäudes und proklamiert die Republik.
Arbeit und Soldaten, Kaiser hat abgedankt, er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Prinz Max von Baden hat sein Reichskanzleramt dem Abgeordneten Ebert übergeben. Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören wird. Die neue Regierung darf nicht gestört werden. In ihrer Arbeit für den Frieden, in der Sorge um Arbeit und Brot. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik!
Scheidemann hatte vor dieser Proklamation niemanden gefragt. Ebert vor allem hätte ihr vorher kaum zugestimmt. Denn seine Absicht scheint es gewesen zu sein, die Monarchie als System, wenn auch ohne Wilhelm II. Und seinen Sohn, zu erhalten. Scheidemann aber wusste, warum er die Deutsche Republik ausgerufen hatte, und das so eilig. Denn zur gleichen Stunde verkündete vom Balkon des Berliner Schlosses aus Karl Liebknecht eine freie sozialistische Republik.
Zumindest die Form, in der die Republik in ihren ersten Tagen regiert wurde, war revolutionär. Am 10. November trat als oberste Exekutive und zugleich Legislative der Rat der Volksbeauftragten zusammen, bestehend aus den Mehrheitssozialisten Ebert, Scheidemann, Landsberg und den Unabhängigen Haase, Dittmann und Barth. Diese Führung des Reiches hatte hinter sich sowohl die Mehrheit des Reichstages als auch die Masse der Soldaten und Arbeiter und, eine wesentlich problematischere Basis, die weiter funktionierende kaiserlich-konservative Verwaltung und die oberste Heeresleitung Hindenburg-Gröner, die schon am 10. November ihre Loyalität zusicherte. Die Armee rettete durch diesen scheinbaren Bruch ihrer monarchistisch bestimmten Tradition ihre Existenz in die Republik hinüber.
Die Weimarer Republik ist hervorgegangen aus dem Zusammenwirken der Mehrheitssozialisten mit dem Generalstab, aus dem Pakt zwischen Ebert und Gröner.
So urteilt der Historiker Karl Dietrich Erdmann. In dieser Konstellation ist kein Platz für eine revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft, kein Platz für eine Rätedemokratie und für eine Zerschlagung der Ausgangspositionen zu einer Rückeroberung der Macht durch die alten Gewalten. Während die Unabhängigen im Rat der Volksbeauftragten wesentliche Sozialisierungsmaßnahmen und die Grundlagen einer neuen Wirtschafts- und Sozialordnung verwirklicht sehen wollten, bevor eine verfassunggebende Versammlung einberufen würde, glaubten die Mehrheitssozialisten an das Wahlrecht, für das sie so lange gekämpft hatten, und an die strengste verfassungsmäßige Prozedur und wollten alle grundlegenden Entscheidungen über die künftige Gestalt des Staates der verfassunggebenden Versammlung überlassen, ohne ihr durch die Schaffung vollendeter Tatsachen vorzugreifen.
In Russland, das nach marxistischer Auffassung am wenigsten dafür reif sein konnte, setzte eine Handvoll Konspirateure, die sich jahrzehntelang im Exil auf ihre Stunde vorbereitet hatten, eine die tiefsten Fundamente erschütternde gesellschaftliche Umwälzung ins Werk. In Deutschland wurde nicht nur die Diktatur des Proletariats glücklich vermieden, auch die demokratischen Sozialisten, im Besitz einer nie wiederkehrenden Machtfülle, ließen die historische Stunde verstreichen. Sie schufen Demokratie, nicht Sozialismus. Der Rat der Volksbeauftragten führte gesetzlich das Frauenstimmrecht und den 8-Stunden-Tag ein. Ferner die Arbeitslosenunterstützung, eine Erweiterung der Krankenversicherung und weitere soziale Reformen. Die entscheidende Forderung nach einer Änderung der Besitzverhältnisse, nach Sozialisierung von Großindustrie und Großgrundbesitz, in der Theorie noch 30 Jahre lang beibehalten, wurde vertagt.
Arthur Rosenberg über die Entwicklung der Jahre 1917-18.
Es war eine bürgerliche Revolution, die von der Arbeiterschaft gegen den Feudalismus erkämpft wurde.
Dass der Bewusstseinsstand und der politische Wille Eberts, des einstigen Sattlers aus Heidelberg, dem der Mehrheit des revolutionären Volkes entsprachen, erwies der Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands am 16. Dezember 1918. Mit 400 gegen 50 Stimmen beschloss der Kongress die Abhaltung der Wahlen für eine verfassunggebende Nationalversammlung schon am 19. Januar. Die Unabhängigen verließen am 29. Dezember den Rat der Volksbeauftragten. Ihre Plätze wurden von den Mehrheitssozialisten Gustav Noske und Rudolf Wissell eingenommen.
Am 30. Dezember trennte sich der Spartakusbund förmlich von der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und konstituierte sich als Kommunistische Partei Deutschlands. Anfang Januar setzte der Rat der Volksbeauftragten das USPD-Mitglied Emil Eichhorn als Berliner Polizeipräsidenten ab. USPD, Spartakusbund und revolutionäre Obleute riefen nun zum Aufstand auf. Der Volksbeauftragte Noske sammelte Verteidigungskräfte. Er äußerte, einer müsse der Bluthund sein und er wolle die Verantwortung übernehmen. Hinter ihm standen mehrheitssozialistische Freiwillige und noch nicht demobilisierte Truppenteile, aber auch Freikorps, die von alten Offizieren, aus Ressentiment geladenen ehemaligen Berufssoldaten und Abenteurern zusammengestellt wurden. Praktisch die Vortruppe der Konterrevolution. Am 13. März 1919 gab Gustav Noske der Nationalversammlung einen Bericht.
Meine Damen und Herren, in Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit allen ihren Schrecken getobt. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Nur eine Säuberungsaktion ist in einigen Vororten noch vorzunehmen. Ich gedenke tief erschüttert und ehrend der wackeren Männer, die in diesen Schreckenstagen für die Ruhe und die Sicherheit im Lande ihr Leben gelassen haben. Grausen muss jeden fühlenden Menschen packen bei der Erinnerung an eine fiesche Bestialität, mit der eine Anzahl von Soldaten dahingemordet worden sind. Es steht fest, dass Bestien in Menschengestalt sich ausgerast haben wie Amokläufer. Fast eine ganze Woche lang habe ich mit der Anwendung des schärfsten Gegenmittels gezögert, trotzdem es angesichts der Truppe gefährlich war. Ich freue mich feststellen zu können, dass Lichtenberg gestern Abend kampflos von den Truppen besetzt worden ist. Dazu hat beträchtlich ein Erlass beigetragen, den ich schweren Herzens am 9. Abend unterzeichnet habe. Er lautet: Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen.
Unter den Opfern des Bürgerkrieges vom Januar 1919 waren auch Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Nachdem der Aufstand bereits seit 3 Tagen niedergeschlagen war, entdeckten Angehörige der Gardeschützendivision die beiden Führer des Spartakusbundes. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden auf bestialische Weise ermordet. Die Schuldigen fanden in der Militärjustiz ihrer würdige Komplizen. Der Anführer des Mordkommandos, Hauptmann Waldemar Pabst, später am Kapp-Putsch beteiligt, entging einer Strafe und lebt heute in der Bundesrepublik. Diese Tat war mehr als ein Verbrechen. Sie war eine Tragödie für die sozialistische Bewegung und für die innere Entwicklung Deutschlands. Luxemburg und Liebknecht waren im Gegensatz zur Mehrzahl ihrer utopisch-radikalen Anhänger politisch und in realen Dimensionen denkende Führer. Rosa Luxemburg hatte mit kritischem Blick die Aufrichtung der bolschewistischen Gewaltherrschaft in Russland durch Lenin verfolgt und sie hatte dazu geschrieben:
Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Es ist die historische Aufgabe des Proletariats, wenn es zur Macht gelangt, anstelle der bürgerlichen Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen. Nicht jegliche Demokratie abzuschaffen.
Eine von Rosa Luxemburg geführte kommunistische Partei Deutschlands hätte sich möglicherweise dem Kurs der Bolschewisierung, der Gleichschaltung mit den Interessen der sowjetrussischen Machtpolitik, weniger leicht gebeugt, als sie es unter ihren mediokren Nachfolgern tat. Auf dem Hallenser Parteitag der USPD im Oktober 1920 konnte der Vorsitzende der Kommunistischen Internationale, Sinowjew, nach einer 4-stündigen Rede die Genugtuung erleben, dass trotz der Beschwörung des demokratischen Sozialisten Rudolf Hilferding die Mehrheit der Partei sich für den Anschluss an die kommunistische Bewegung entschied. Hilferding und der Rest der Unabhängigen kehrte 1922 zu den Mehrheitssozialisten zurück. In der Weimarer Nationalversammlung von 1919 hatten die Unabhängigen 22 von 421 Sitzen erlangt, die Mehrheitssozialisten dagegen 163. Zusammen nicht mehr als 45,5% der Stimmen. Die Regierung wurde gebildet von der demokratischen Koalition SPD, Demokraten, Zentrum. Unter dem Regierungschef Scheidemann, der wegen der alliierten Friedensbedingungen am 20. Juni 1919 zurücktrat.
Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in diese Fessel legt, hatte Scheidemann ausgerufen. Die Buße für den verlorenen Krieg aber blieb unausweichlich. Noch ein weiteres Jahr, bis zum Juni 1920, standen Sozialdemokraten, Gustav Bauer und Hermann Müller, an der Spitze der Reichsregierung. Friedrich Ebert hatte mit dem Auftrag eines Verfassungsentwurfs an den demokratischen Staatsrechtler Hugo Preuß die rechtliche Gestalt der ersten deutschen Republik mitbestimmt. Und er sollte als ihr gewählter Präsident 6 Jahre lang bis zu seinem Tod der oberste Hüter ihrer Verfassung sein.
Friedrich Ebert, nach der Vereidigung als Reichspräsident, 21. August 1919.
Meine Damen und Herren, das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben. Diese haben sie geschaffen. Gemeinsam wollen wir sie festhalten. Ihr Vertrauen wird mir die Kraft geben, immer der Erste zu sein, wenn es gilt, Bekenntnis und Zeugnis abzulegen für den neuen Lebensgrundsatz des deutschen Volkes, für Freiheit, Recht und soziale Wohlfahrt.
Die junge Republik, die Friedrich Ebert als ihr Staatsoberhaupt verkörperte, begann ihre Existenz unter den schwierigsten Bedingungen. Sie war belastet durch die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, die das Kleinbürgertum expropriierten und radikalisierten. Durch die Auswirkungen eines von der anderen Seite auferlegten Siegfriedens. Die Torheit der fremden Mächte, die die schwache Republik mit Misstrauen behandelten, um später die scheinbar starke Diktatur zu hofieren. Sie war belastet durch die Existenz eines Staates im Staate, die Reichswehr und ihre geheime Aufrüstung. Durch den Fortbestand reaktionärer und illoyaler Staatsorgane, vom Erziehungswesen und der Verwaltung bis zur Justiz. Belastet von den Interessen des Kapitals, des Großgrundbesitzes und den Angriffen der Links- und Rechtsradikalen.
13. März 1920. Die Marinebrigade Erhard marschiert in Berlin ein. Der Generallandschaftsdirektor Kapp, einst Führer des als Vaterlandspartei zusammengeschlossenen reaktionären Blocks im Reichstag, wird als Kanzler, der General von Lüttwitz als Oberbefehlshaber ausgerufen. Auch Herr von Ludendorff ist mit von der Partie. Der Chef der Reichswehr, General von Seeckt, erklärt:
Truppe schießt nicht auf Truppe.
Aber einmal in der Geschichte der ersten Deutschen Republik funktionierten Bürgersinn und ziviler Widerstand. Der Putsch wird ohne einen Schuss von der demokratischen Seite durch einen Generalstreik erstickt. Kapp und die Generale Ludendorff und Lüttwitz müssen ihr Heil in der Flucht suchen. Noske, als der für die Reichswehr verantwortliche Minister, stellt sein Amt zur Verfügung.
Der sozialdemokratische Justizminister im Kabinett Stresemann, Gustav Radbruch, legte dem Reichstag am 12. Dezember 1923 eine Denkschrift vor, die eine Analyse von 250 politischen Morden gab. Sie stützte sich im Wesentlichen auf Untersuchungen des Statistikers Emil J. Gumbel. Für die Jahre 1919 bis 1922 hatte er ermittelt:
Summe der von rechts stehenden Ermordeten 354, dafür 24 Verurteilungen, durchschnittliche Haft 4 Monate.
Summe der von links stehenden Ermordeten 22, dafür 38 Verurteilungen, 10 Hinrichtungen.
Die Justiz war so wenig republikanisch, dass sie nicht einmal den Vater der Republik vor seinen bösartigen Verleumdern schützte. Ebert musste es erleben, dass er, der Präsident, von einem deutschen Gericht für seine Teilnahme am Munitionsarbeiterstreik von 1918 zum Landesverräter erklärt wurde. Die Berufungsverhandlung sollte Ebert nicht mehr erleben. Er starb, verbittert, am 28. Februar 1925, nur 54 Jahre alt.
Theodor Heuss über Friedrich Ebert:
In den Wirrnissen der Wochen, die jenem Zusammenbruch folgten vom November 18, umdroht, bestürmt, gefährdet, verhöhnt, ging er den Weg zur Rettung der deutschen Einheit durch die deutsche Demokratie. Ging, das Wort ist zu schwach. Es war ein kämpfendes Schreiten in wacher und tapferer Bewusstheit. Geschichtliche Autoritäten sanken hinweg, aber eine neue Autorität formte sich aus diesem Sein, aus diesem So-Sein. Als Könige versagten, hat dieser Sohn des breiten Volkes sich höchst königlich bewährt.
Seit 1920 hatten die Sozialdemokraten das Reich nicht mehr regiert, wenngleich sie in Einzelstaaten, voran Preußen, kontinuierlich die Macht ausübten.
Im Juni 1928 wurde die Sozialdemokratische Partei noch einmal zur Regierung gerufen. Die Rechte hatte bei den Wahlen insgesamt verloren. Die SPD, ohnehin die stärkste Partei, hatte einen bedeutenden Gewinn erzielt. Hermann Müller bildete das Kabinett der Großen Koalition. Gustav Stresemann blieb Außenminister bis zu seinem Tod im Oktober 1929. Auch in diesem Abschnitt ihrer Geschichte hatte die SPD einen inneren Konflikt, um die Militärpolitik auf sich zu nehmen. Noch im Jahr vorher hatte Scheidemann für die SPD mit Erfolg ein Misstrauensvotum gegen die Regierung Marx eingebracht, das sich auf die eigenmächtige Geheimpolitik der Reichswehr, unter anderem ihre Zusammenarbeit mit der Sowjetunion bei der geheimen Aufrüstung, gründete.
Die Regierung Müller aber fand von ihren Amtsvorgängern den Plan mitsamt der Finanzierung für den Bau des sogenannten Panzerkreuzers A, des Prototyps einer Serie, vor, und sie beschloss, das auch militärisch fragwürdige Projekt ausführen zu lassen. Unter dem Druck der Linken in der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion stimmte die sozialdemokratischen Minister wenige Monate später gegen ihren ursprünglichen Beschluss. Die Reichstagsmehrheit ließ jedoch den Panzerkreuzerbau fortsetzen. Wesentlich ernster war aber die wirtschafts- und sozialpolitische Krise, die in die Regierungszeit des Kabinetts Hermann Müller fiel und schließlich auch das Schicksal der Großen Koalition besiegelte. Der Anlass war geringfügig, eine Auseinandersetzung um die Erhöhung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Aber sie fand statt in einem Augenblick der Wirtschaftskrise, da bereits mehr als 3 Millionen Arbeitslose auf der Straße lagen. Die unbeugsame Haltung der Fraktionen führte mit dem Rücktritt Müllers das Ende der letzten parlamentarischen Regierung herbei. Fortan aber wird in Deutschland ohne Parlament regiert. Die Septemberwahlen 1930 bringen den Nationalsozialisten 8-fachen Stimmengewinn und machen sie zur zweitstärksten Partei nach der SPD und vor den Kommunisten. Im Reichstag reißt ein neuer Ton ein.
In einer dieser Debatten lernten die Nationalsozialisten einen jungen SPD-Abgeordneten kennen und hassen, Kurt Schumacher, der mit schneidender Schärfe und brillanter Formulierung den deutschen Faschismus charakterisierte.
Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen.
Herr Schumacher. Ich rufe Sie zur Ordnung und bitte zum Schluss zu kommen.
Und wenn?
Nein, nein, und das ist außer der Reihe. Das
und
geht.
Wenn? Und wenn? Und wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass ihn zum ersten Mal in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist. Sie können tun und lassen, was Sie wollen. An den Grab unserer Verachtung werden Sie niemals heranreichen.
Die Republik siecht dahin und ihr Todesdatum ist eigentlich nicht erst der 30. Januar 1933, sondern der 20. Juli 1932. Der Tag, an dem die legale amtierende preußische Regierung durch einen Putsch des Reichskanzlers von Papen ihres Amtes enthoben wird. Der Kanzler sieht die preußische Staatsordnung bedroht durch 16% Kommunisten, nicht aber durch 47% Nationalsozialisten und Deutschnationale.
Deutsche Frauen und deutsche Männer, mit dem heutigen Tage bin ich durch den Herrn Reichspräsidenten zum Reichskommissar für Preußen bestellt worden. In dieser Eigenschaft habe ich aufgrund der mir erteilten Vollmachten den bisherigen preußischen Ministerpräsidenten Braun und den preußischen Minister des Inneren Severing ihrer Ämter enthoben. Die preußische Staatsregierung ist bereits am 19. Mai freiwillig zurückgetreten und führt seitdem nur die laufenden Geschäfte gemäß Artikel 59 der preußischen Verfassung. Der neue Landtag war aufgrund der vom alten Landtag, und zwar von den Parteien der Weimarer Koalition, herbeigeführten Änderung der Geschäftsordnung nicht in der Lage, die Wahl eines Ministerpräsidenten vorzunehmen. Die auf diesen Vorgängen beruhende parlamentarische Basis des geschäftsführenden Kabinetts ist entscheidend von der taktischen Haltung der Kommunistischen Partei abhängig. Denn nach den Wahlen zum Preußischen Landtag entfallen 47% der abgegebenen Stimmen auf die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und auf die Deutschnationale Volkspartei. 37% auf alle übrigen Parteien und der Rest von 16% auf die Kommunisten. Weil man sich in maßgebenden politischen Kreisen nicht dazu entschließen kann, die politische und moralische Gleichsetzung von Kommunisten und von Nationalsozialisten aufzugeben, ist jene unnatürliche Frontenbildung entstanden, die die staatsfeindlichen Kräfte des Kommunismus in einer Einheitsfront gegen die aufstrebende Bewegung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei einreißt. Im Verlaufe der von mir als Reichskommissar für Preußen angeordneten Maßnahmen hat sich herausgestellt, dass der bisherige preußische Innenminister der verfassungsmäßig zu Recht erfolgten Verfügung des Herrn Reichspräsidenten nicht folgen wollte. Er hat erklärt, nur der Gewalt weichen zu wollen. Nur aus diesem Grunde hat die Reichsregierung einer Ermächtigung des Herrn Reichspräsidenten folgend den militärischen Ausnahmezustand für Berlin und die Provinz Brandenburg erklären müssen.
So der Reichskanzler Franz von Papen. Die preußische Regierung der Sozialdemokraten Otto Braun und Karl Severing verzichtete darauf, der papenschen Machtübernahme äußeren Widerstand, etwa durch die preußische Polizei oder einen Appell an die Massen, entgegenzusetzen. Zwar erklärte Severing, er weiche nur der Gewalt. Doch als am Abend des 20. Juli, etwa zur gleichen Zeit, da Papen im Rundfunk sprach, der von der Reichsregierung eingesetzte Polizeipräsident von Berlin mit 2 Polizeioffizieren in seinem Büro erschien, sah Severing die Gewaltanwendung als gegeben an und verließ sein Ministerium. Sozialdemokraten hatten die erste deutsche Republik aufgebaut. Ein System, das bei allen Schwächen die bis dahin höchste Stufe des historischen Fortschritts und der politischen Reife in Deutschland bedeutete. Die Sozialdemokraten allein konnten aber den Untergang der Republik nicht verhindern. Die Front der Antidemokraten auf der rechten und auf der äußersten Linken war stärker. Welche Welten die demokratischen Sozialisten und die Nationalsozialisten trennten, demonstrierten noch einmal die Reden des Fraktionsführers der SPD Otto Wels und des Kanzlers Adolf Hitler zum Ermächtigungsgesetz am 23. März 1933.
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Die Wahlen vom 5. März haben den Regierungsparteien die Mehrheit gebracht. Damit ist die Möglichkeit gegeben, streng nach Wortlaut und Sinn der Verfassung zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht. Kritik ist heilsam und notwendig. Niemals noch, seit es einen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entbehrt.
Die schönen Theorien, die Sie, Herr Abgeordneter, soeben hier verkündeten, sind der Weltgeschichte etwas zu spät mitgeteilt worden. Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen. Was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier. Und geduldig hörte man Ihren Redner an. Sie reden von Verfolgungen. Wer hat Sie denn bisher verfolgt? Sie sagen, Sie wollen nun den Reichstag ausschalten, um die Revolution fortzusetzen. Meine Herren, dazu hätten es wir nicht nötig gehabt, erstens zu einer Wahl zu schreiten, noch diesen Reichstag heute einzuberufen, noch diese Vorlage hier einbringen zu lassen. Den Mut, uns auch anders mit Ihnen auseinanderzusetzen, den hätten wir, wahrhaftiger Gott, gehabt.
Noch am 17. Mai 1933 stimmte die SPD Hitlers sogenannter Friedensresolution zu. Am 22. Juni wurde die Partei verboten.
Hören Sie zu den Ereignissen der Jahre 1932 und 1933 Erich Matthias, Professor für wissenschaftliche Politik an der Universität Marburg und Leiter der Forschungsstelle der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Bonn.
Am 7. Februar 1933, eine gute Woche nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler, strömten die Berliner Sozialdemokraten im Lustgarten zu einer Massenkundgebung zusammen. Unter dem Eindruck dieser Kundgebung, die von der ungebrochenen Stärke der Parteiorganisation zu zeugen schien, schrieb das sozialdemokratische Zentralorgan Vorwärts: Berlin ist nicht Rom, Hitler ist nicht Mussolini, Berlin wird niemals die Hauptstadt eines Faschistenreiches werden. Berlin bleibt rot. In der Tat war der Glaube an die Macht der traditionsreichen Organisation in den Reihen der sozialdemokratischen Arbeiter noch nicht tot. An vielen Orten Deutschlands kam es in den ersten Februarwochen des Jahres 1933 zu ähnlich machtvollen Demonstrationen wie in Berlin, in denen die Führer der Partei die Überzeugung aussprachen, dass die deutsche Sozialdemokratie, die sich durch das Sozialistengesetz Bismarcks nicht hatte beugen lassen, auch aus einer neuen Welle der Verfolgungen nur stärker hervorgehen werde. So erklärte einer der prominentesten Führer der Partei stereotyp in seinen Wahlreden: Wir sind mit Bismarck und Wilhelm fertig geworden. Wir werden auch mit der Reaktion von heute fertig. Mindestens in einem Falle leitete er seine Ausführungen mit folgendem schönen Vers aus der Zeit des Sozialistengesetzes ein: Die SPD in ihrem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Doch diese Zuversicht sollte nicht lange anhalten. Bereits wenige Wochen später befand sich die Sozialdemokratie mitten in einem Prozess der Zersetzung und Auflösung, der durch den Naziterror unaufhaltsam vorwärts getrieben wurde, bis er im Juni durch das offizielle Verbot der Partei auch formal einen Abschluss fand. Innerhalb von wenigen Monaten war die größte und am besten organisierte sozialdemokratische Partei des Kontinents zerschlagen und in den Untergrund gedrängt worden, ohne nennenswerten Widerstand zu leisten. Als Otto Wels, der Parteivorsitzende, auf der Konferenz der Sozialistischen Arbeiterinternationale in Paris das vielen Unbegreifliche zu rechtfertigen versuchte, betonte er: Wir waren getrieben durch den Zwang der Verhältnisse in stärkerem Maße als die Parteien irgendeines anderen Landes. Wir waren wirklich nur Objekt der Entwicklung. Die Argumentation von Wels und die eingangs zitierten Äußerungen stehen in einem merkwürdigen Gegensatz. Aber gerade in diesem Gegensatz spiegelt sich die Spannung zwischen organisatorischer Stärke und politischer Unbeweglichkeit, aus der sich das Schicksal, dem die deutsche Sozialdemokratie erlag, zu einem guten Teil erklärt. Trotzdem sollte man nicht vorschnell und pauschal von einem Versagen der Partei sprechen. Denn das eine kann die SPD für sich in Anspruch nehmen. Sie bewährte sich in der Krise als stärkste und konsequenteste Kraft der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Und als einzige von den Parteien der Republik begegnete sie dem aufsteigenden Nationalsozialismus bis über die Schwelle der Machtübernahme in kompromissloser Gegnerschaft. In der Periode der Regierung Brüning bewies die Partei ein beispielloses Maß an Verantwortungsbewusstsein und Opferbereitschaft, um durch die Politik der Tolerierung das Zentrum und die bürgerlichen Mittelparteien zu binden und den Nationalsozialisten den Weg zur Macht zu versperren. Als Hitler aber an die Regierung gelangt war, stimmte die Sozialdemokratie als einzige Partei am 23. März 1933 gegen das Ermächtigungsgesetz und bekannte sich allen Drohungen zum Trotz zu den Grundsätzen der versunkenen parlamentarischen Demokratie. Die Stunde zeigte, dass es den sozialdemokratischen Abgeordneten nicht an Mut fehlte, für ihre Überzeugungen einzustehen, obgleich sie in ihrer Entscheidungsfreiheit weit mehr beschränkt waren als die heimlichen Gegner des Ermächtigungsgesetzes in den anderen Parteien. Zwar konnten die tapfere Rede des Parteiführers Otto Wels und das Votum der Fraktion keine andere direkte politische Wirkung haben als die eines ebenso würdigen wie ohnmächtigen Protests. Doch mit diesem Protest wurde in einer Zeit der Verwirrung der Geister, in der die opportunistische Anpassung Triumphe feierte, ein Zeichen aufgerichtet. Nichts wäre jedoch gefährlicher als die von der Sozialdemokratie bewiesene demokratische Integrität, einem Freispruch von jeder historischen Verantwortlichkeit gleichzustellen. Sollen die bösen geschichtlichen Erfahrungen der Sache der Demokratie fruchtbar werden, dann verdient keine andere Frage so viel Beachtung wie die nach der Eigenverantwortung der Demokraten. Stellt man sich aber dieser Frage, so ist kaum der Mangel an konstruktiver Initiative und taktischer Elastizität zu übersehen, der die stärkste demokratische Potenz unter den politischen Kräften der Republik in verhängnisvoller Weise lähmte. Der beherrschende Eindruck, den die sozialdemokratische Gesamtpolitik seit 1930 vermittelt, ist der eines passiven Sich-Treiben-Lassens. Die Parteiführung machte keinen ernsthaften Versuch, aktiv in das Geschehen einzugreifen. Ihre Hauptsorge schien dahin zu gehen, die Parteiorganisation in ihrer gegenwärtigen Gestalt über die Krise bzw. die Katastrophe hinwegzuretten. Für die Aufrechterhaltung der inneren Geschlossenheit der Organisation war es von entscheidender Bedeutung, dass die Ohnmacht der sozialdemokratischen Politik nach dem nationalsozialistischen Wahlsieg vom 14. September 1930 durch eine den Alltag der Partei tief aufwühlende Welle kämpferischer Impulse überlagert wurde. Zum ersten Mal war ein starker Unmut gegen die eigene Führerschaft in den sozialdemokratischen Reihen zu spüren. Und während sich die Partei weiter im Kreis ihrer eigenen Entschlusslosigkeit drehte, drängten die jungen aktivistischen Kräfte auf die Straße, um den nationalsozialistischen Bürgerkriegstruppen gegenüber ihre Bereitschaft zum Verteidigungskampf für die Republik zu demonstrieren. Zum Rückgrat des Widerstandswillens wurde die offiziell überparteilich demokratische Millionenorganisation Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, die sich de facto zur sozialdemokratischen Schutztruppe der Republik entwickelte und sich jetzt in den Schufo, den Schutzformationen, eine schlagkräftige militante Elitetruppe schuf. Die Breite des Widerstandswillens aber bezeugte die Eiserne Front, die Ende 1931 als direkte Antwort auf die Harzburger Front der antirepublikanischen Rechten von Partei und Reichsbanner gemeinsam mit den freien Gewerkschaften und den Arbeitersportorganisationen proklamiert worden war. Als nach dem Sturze Brünings der neue Kanzler vom Papen zum Schlag gegen Preußen ausholte, schien der Tag der Bewährung gekommen. Der Gewaltstreich kam nicht unerwartet. Und wie die Dinge lagen, machten die abwehrbereiten Massen keinen Unterschied zwischen den Machtgelüsten Hitlers und den nur dürftig getarnten Plänen Papens und Schleichers, die der SA die Straße wieder freigegeben hatten. Die führenden Männer der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften kamen jedoch zu dem Entschluss, dem offenen Verfassungsbruch keinen Widerstand entgegenzusetzen und kampflos der überlegenen Gewalt zu weichen. Dieser Beschluss bleibt auch dann verhängnisvoll, wenn die republikanische Festung Preußen nicht zu halten war. Erwies sich doch, wie Julius Leber ein knappes Jahr später im Gefängnis niederschrieb, dass jener 20. Juli 1932, der die ganze innere Schwäche und Entschlusslosigkeit der Weimarer Front bloßgelegt hatte, unmittelbar dem 30. Januar 1933 den Weg bereitete. Nichts erhält diesen Zusammenhang besser als die Tagebucheintragung Josef Goebbels vom 21. Juli. Die Roten haben ihre große Stunde verpasst. die kommt nie wieder. Niemand wird die sozialdemokratischen Führer schelten, dass sie ihre Anhänger nicht einem sinnlosen Massengemetzel ausliefern wollten. Aber in ihrer panischen Abneigung gegen alle Experimente und gegen jedes nicht in seinen Konsequenzen klar überschaubare Risiko verkannten sie, dass es in der gegebenen Situation auf politische Imponderabilien nicht minder ankam als auf die Macht der Waffen. Vieles spricht dafür, dass General von Schleicher bei seiner Unterstützung des Staatsstreiches gerade von der Voraussetzung ausging, die Linke werde es kaum auf eine ernsthafte Auseinandersetzung ankommen lassen. Bei dieser Haltung aber hätte eine unerwartet entschlossene Demonstration der Bürgerkriegsbereitschaft den Reichspräsidenten und die Reichswehrführung, die den Bürgerkrieg verabscheuten, in eine unerhört schwierige Lage gebracht, sodass die Schlussfolgerung gerechtfertigt erscheint, dass erst die Resignation der Sozialdemokratie und die offene Demonstration ihres fehlenden Machtwillens am 20. Juli 1932 die Partei als ernstzunehmenden politischen Faktor ausschalteten. Ganz sicher hatte sie an diesen Tagen die letzte Chance einer Ausweitung der republikanischen Widerstandsbasis nach rechts und nach links verscherzt. Selbst die Auswirkungen eines vollen Misserfolges hätten kaum verheerender sein können als die politischen und psychologischen Folgen der Untätigkeit. Die Tatsache allerdings, dass die seit Jahrzehnten einseitig überschätzte Organisation trotz der durch den 20. Juli heraufbeschworenen, mehr oder minder offenen Vertrauenskrise nach wie vor wie selbstverständlich zusammenhielt, ließ weder bei der Führung noch bei der Gefolgschaft eine Panikstimmung aufkommen. Als dann am 30. Januar 1933 die Empörung das noch vorhandene Reservoir des Widerstandswillens erneut entzündete, zeigte sich wiederum die gleiche Kluft zwischen der spontanen Aktionsbereitschaft in den aktivistischen Kreisen der Eisernen Front und der Unentschlossenheit und Handlungsunfähigkeit der Führung wie am 20. Juli des Vorjahres. Wenn auch ein isolierter sozialdemokratischer Widerstand nach dem 30. Januar von vornherein aussichtslos schien, so machen doch die folgenden Monate noch einmal mit besonderer Eindringlichkeit die Symptome sichtbar, die das tragische Versagen der Sozialdemokratie in den Jahren der großen Krise bedingt haben. Es sind die Symptome einer tradierten Verhaltensweise, in der sich ganz bestimmte, in erster Linie durch die Erstarrung des gruppentypischen sozialdemokratischen Denkens bedingte Züge erkennen lassen. Die sozialdemokratisch geprägten Organisationen der Arbeiterbewegung erscheinen diesem Denken primär nicht mehr als Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck, so dass es die als Ziel an sich empfundene geschlossene Erhaltung der Organisation höher stellt als jeden risikoreichen politischen Einsatz. Das sozialdemokratische Denken ist legalistisch und hierarchisch. Das Dilemma des 20. Juli 1932 bestand darin, dass die Spitzenfunktionäre ihrer ganzen geistigen Struktur nach zu keiner Initiative fähig waren, während die vom dumpfen Kampfeswillen erfüllten aktivistischen Teile der Eisernen Front vertrauensvoll auf ihre Führer schauten, weil ihnen die durch die Ochsentour der Parteihierarchie geprägte innerparteiliche Disziplin spontanes Handeln verbot. Dieses Denken ist schließlich evolutionistisch und humanitaristisch. Der Glaube an die friedliche Entwicklung gründet sich hauptsächlich auf die Erfahrung des unaufhaltsamen Aufstiegs der Partei im kaiserlichen Deutschland und den daraus erwachsenen Mythos ihrer Unzerstörbarkeit trotz aller zeitweiligen Rückschläge. Auch in der Katastrophe erfüllt dieses irrtümlich als marxistisch und revolutionär deklarierte Denken seine traditionelle Funktion. Es rechtfertigt die Passivität und gibt neue Zuversicht, weil es die Selbstzersetzung der siegreichen, totalitären Gegner verheißt. Von aufklärerischer, unrealistischer Vernunftgläubigkeit erfüllt, stehen seine Träger der dynamischen Massenbewegung des Nationalsozialismus ohne Verständnis für die irrationalen Momente politischer Willensbildung gegenüber, sodass sie noch mitten im Untergang das Kampfmittel geistiger Überlegenheit beschwören können. Die Zählebigkeit dieser gruppentypischen Denkstruktur beruhte wesentlich darauf, dass, wie Friedrich Adler es einmal formuliert hat, seit dem Falle des Sozialistengesetzes 1890 ununterbrochen und unbestritten die gleichen Formen der Parteiarbeit in Geltung waren. Erst der Schock von 1933 brachte einen schmerzhaften Prozess des Umdenkens in Gang, der, wenn auch vielfältig gehemmt durch den Geist der Tradition und der Restauration, das Ringen um einen neuen politischen Realismus erkennen lässt.
Es sprach Erich Matthias, Professor für wissenschaftliche Politik an der Universität Marburg und Leiter der Forschungsstelle der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Bonn.
Die Jahre 1933 bis 1945 bedeuteten für viele der deutschen Sozialdemokraten Exil oder Verfolgung, Haft, Illegalität, Widerstand. Im Exil residierte ein Parteivorstand, der vor der Ausbreitung des Hitlerimperialismus von Prag nach Paris und schließlich nach London ausweichen musste. Ein Teil der heutigen Führungsgeneration der SPD geht aus der Emigration hervor. Erich Ollenhauer, bis 1933 Vorsitzender der Sozialistischen Arbeiterjugend, gehörte dem Exilvorstand an. Herbert Wehner, damals Kommunist, war bis 1935 illegal in Deutschland aktiv, dann zeitweilig in der Sowjetunion, bis er sich 1942 vom Kommunismus trennte und nach Schweden ging. Max Brauer war 1933 verhaftet worden, floh nach seiner Entlassung in die Schweiz, lebte später in China und als Universitätslehrer in den Vereinigten Staaten. Wilhelm Högner lebte 12 Jahre im Schweizer Exil. Der Magdeburger Oberbürgermeister Ernst Reuter wurde zweimal ins Konzentrationslager geworfen. 1935 konnte er über England in die Türkei ausreisen, wo er als Berater des Wirtschaftsministeriums und Professor an der Verwaltungsakademie in Ankara wirkte. Willy Brandt ging als junger Mann nach Skandinavien und blieb dort in der sozialistischen Bewegung aktiv. Deutsche Sozialdemokraten standen im Spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Republik und versuchten, wie Sozialisten und Republikaner aus vielen Ländern, wenigstens dort die faschistische Flut aufzuhalten. Und Sozialdemokraten waren neben Kommunisten die ersten, die in Deutschland Opfer des Terrors der Konterrevolution wurden. Einem der ersten Häftlinge im Konzentrationslager Oranienburg, dem sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Gerhard Seeger, gelang im Dezember 1933 die Flucht. Und so konnte er der Weltöffentlichkeit den ersten Bericht über dieses Lager vorlegen. Über den Fraktionsführer der SPD im Preußischen Landtag und Reichstagsabgeordneten Ernst Heilmann berichtet er:
Man zwang ihn nicht nur wochenlang, die von Hunderten von Gefangenen benutzten Abortanlagen sauber zu halten, sondern holte ihn auch nachts mitten aus dem Schlaf, um ihn, einmal sogar bei strömendem Regen, auf dem Hof herumzujagen. Als ich ihm am Morgen nach dieser zuletzt erwähnten Nacht begegnete, waren an seinem Schlafanzug noch die Spuren zu sehen, die von der nächtlichen Misshandlung zeugten.
Das war 1933 und für Heilmann erst der Anfang eines unbeschreiblichen Leidensweges, auf dem er einmal einen Hund gleich an die Kette gelegt, ein andermal mit Bluthunden gehetzt, auf dem er angeschossen und schließlich nach 7 Jahren zu Tode misshandelt werden sollte. Eins der Blutopfer, die dem besseren Deutschland durch das Deutschland der Unmenschen abverlangt wurden. Auf der Totentafel stehen noch viele andere.
Rudolf Breitscheid, Außenpolitiker der SPD-Reichstagsfraktion, vom Vichy-Regime in Frankreich an die Gestapo ausgeliefert, im Konzentrationslager Buchenwald bei einem Bombenangriff am 28. April 1944 getötet. Rudolf Hilferding, einer der Führer der USPD, Mitverfasser des Heidelberger Programms der SPD, Reichsfinanzminister 1923 und 1928-29. Mit Breitscheid zusammen von Frankreich ausgeliefert, in Gestapohaft in Paris am 10. Februar 1941 gestorben.
Auf der Totentafel stehen auch die Widerstandskämpfer, die die Ehre des Volkes retteten. Sozialisten, Konservative, Arbeiter, Professoren und Diplomaten standen in einer Reihe im Widerstand und sie standen in einer Reihe vor Hitlers Rachejustiz.
Im Namen des deutschen Volkes, ihr Geistzerfressene, ehrlose, feige Verräter sind Karl Gördeler, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer und Ulrich von Hassel. Sie verschworen sich, Görtler sogar als politischer Kriegsspion für unsere Feinde, mit einer Gruppe eidbrüchiger Offiziere, die unseren Führer ermorden wollte. Als Minister einer feindhörigen Verräterregierung unser Volk in dunkler Reaktion zu knechten und unseren Feinden auf Gnade und Ungnade auszuliefern. Statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft. Ihr Vermögen verfällt dem Reich.
Als sozialdemokratische Widerstandskämpfer starben
Ernst von Harnack, Regierungspräsident von Merseburg, hingerichtet am 3. März 1945.
Theodor Haubach, Reichsbannerführer, von der Widerstandsbewegung als Informationsminister vorgesehen, hingerichtet am 23. Januar 1945.
Erich Knauf, Schriftsteller, hingerichtet am 3. Mai 1944.
Julius Leber, Wehrexperte der SPD-Reichstagsfraktion, als Innenminister eines Kabinetts Gördeler vorgesehen, hingerichtet am 3. Januar 1945.
Wilhelm Leuschner, hessischer Innenminister 1929 bis 1932, Gewerkschaftsführer, von der Widerstandsbewegung als Vizekanzler vorgesehen, hingerichtet am 29. September 1944.
Hermann Maas, Geschäftsführer des Reichsausschusses Deutscher Jugendverbände bis 1933, Mitarbeiter von Leuschner in der Widerstandsbewegung, hingerichtet am 20. Oktober 1944.
Carlo Mierendorf, Schriftsteller, Reichstagsmitglied, einer der Führer der Widerstandsbewegung, am 4. Dezember 1943 durch einen Bombenangriff getötet.
Adolf Reichwein, Pädagoge, Mitglied des Kreisauer Kreises um den Grafen Moltke, zusammen mit Leber 1944 verhaftet und hingerichtet am 20. Oktober 1944.
Ernst Schneppenhorst, Kriegsminister des Freistaates Bayern nach der Revolution, Reichstagsabgeordneter, ermordet am 24. April 1945.
Ludwig Schwamp, Ministerialdirektor im hessischen Ministerium Leuschner, hingerichtet am 23. Januar 1945.
Fritz Vogt, Polizeipräsident von Breslau bis 1933, hingerichtet am 1. März 1945.
Sie alle haben, ebenso wie die Politiker anderer demokratischer Richtungen, wie Offiziere, Männer des Glaubens und die große Zahl der unbekannten, ungenannten Widerstandskämpfer, das moralische Überleben Deutschlands in den 12 Jahren der Finsternis verbürgt. Und sie alle standen ein für das Prinzip, das am Anfang des Entwurfs einer Regierungserklärung der Widerstandsbewegung niedergelegt ist.
Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der Majestät des Rechts. Keine menschliche Gesellschaft kann ohne Recht bestehen. Keiner, auch derjenige, der glaubt, es verachten zu können, kann es entbehren.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten eine Sendung, mit der der RIAS am 18. Mai 1963 auf die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 100 Jahre zuvor sowie die Rolle der SPD zwischen 1919 und 1933 einging. Autor des Features war Hanno Krämer. Damit beenden wir unsere fünfteilige Reihe über die Weimarer Republik und bedanken uns für Ihr Interesse. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.